So, Damen und Herren, darf Sie recht herzlich begrüßen. Zunächst einmal eine kleine Entschuldigung. Wir hätten heute den Beamer und den Computer zur Verfügung gehabt. Diesmal habe ich blöderweise den falschen USB-Stick mitgenommen und jetzt kann ich Ihnen das, was ich heute vorgehabt habe, Ihnen zu zeigen, leider nicht zeigen. Ich werde das aufs nächste Mal verschieben und werde diesbezüglich dann eigentlich heute die Stunde vorziehen, die ich fürs nächste Mal geplant habe. Darf ich Sie kurz fragen, ob jemand von Ihnen besser als ich Bescheid weiß, ob die Stunde am Montag, nachdem dieser Dies Facultatis stattfindet? Ich glaube, das ist, wenn man jetzt nicht täuscht, der 1. Juni ist Dies Facultatis, ein Dienstag. Und am Montag wäre demnach ein Fenstertag. Da ist keine Rede davon gewesen, dass die Vorlesungen ausfallen. Wissen Sie da irgendwas? Nein. Gut, wir gehen davon aus, solange nichts Gegenteiliges bekannt wird, dass diese Stunde stattfindet. Wir haben sonst ohnehin zu wenig Stunden. Nächste Woche sehen wir uns ohnehin nicht, da ist Pfingsten. Und das würde den Montag in 2 Wochen betreffen. Aber wir gehen eins beiden, solange nichts anderes verkündet wird, davon aus, dass die Stunde stattfindet, ganz normal. Okay? Gut, das wäre das eine. Das zweite in eigener Sache, das wollte ich Ihnen schon lange mal mitteilen, aber habe ich bis jetzt immer vergessen. Wir haben so einen kleinen Diskussionszirkel gegründet, vor einiger Zeit bereits. Also, um ein bisschen auszuholen, der Diskussionszirkel, der besteht jetzt eigentlich seit 10 Jahren bereits und hat sich bislang primär der Theorie Niklas Luhmanns gewidmet, also dieser Systemtheorie und all das, was im Umfeld dessen so ein bisschen eben diskutiert werden kann. Vor ungefähr einem Jahr ungefähr haben wir die Thematik ein bisschen verändert und neue Mitglieder hinzugezogen. Es geht jetzt um ein sogenanntes Forschen, so lautet der Titel dieser Veranstaltung, um ein Forschen in der von Neumann-Galaxis. Wer war John von Neumann? Wer weiß das von Ihnen? Ich glaube, wir haben auch schon erwähnt. Ja?
Erfinder der modernen Computer.
Ja. Erfinder ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, aber zumindest einer der daran beteiligten Personen. Aber nicht nur das, der gute von Neumann hat eine Vielzahl von für unsere Lehrveranstaltung hier relevanten Erkenntnissen vorgelegt. Er war unter anderem auch einer der, sagen wir mal, jetzt nicht Mitbegründer, aber einer der, sagen wir mal, relevantesten ersten Diskutanten dieser Spieltheorie. Er hat mit einem Kollegen namens Morgenstern, oder? Morgenstern, glaube ich, hat er geheißen, Oskar Morgenstern, ein berühmtes Buch vorgelegt in den 40er Jahren, das sich eben der Spieltheorie gewidmet hat und insofern auch diesbezüglich ein Vorreiter. Und er hat eine ganze Reihe von Themenfeldern, die im 20. Jahrhundert sehr wichtig geworden sind, sehr fruchtbar bearbeitet und diesbezüglich dann sowas wie ein Gründervater dieser ganzen Geschichte. Und deswegen hat sich's angeboten, jetzt nicht so sehr in Verehrung des großen Namens von Neumann, sondern ganz einfach deswegen, weil man solchen Veranstaltungen dann halt irgendwie einen Namen geben sollte, der auch irgendwas assoziiert und der irgendwie Erkennungswert hat und so. Deswegen hat sich's angeboten, diese Veranstaltung eben als Forschen in der von Neumann-Galaxis zu bezeichnen. Und es geht zu einem sehr großen Teil darin um Simulationen und deren medienphilosophische Relevanz und deren, sagen wir mal, Implikationen für jetzt auch erkenntnistheoretische Zusammenhänge, philosophische Zusammenhänge und vieles mehr. Es sind Leute von der Informatik dabei, diesbezüglich gibt es auch einen eher technischen Aspekt, der allerdings dann von mir, ich bin so ein bisschen der Gründer dieser Veranstaltung, also ich habe sie ins Leben gerufen, der dann von mir immer wieder auf eine Ebene gebracht wird, die auch nicht technisch oder nicht allzu technisch versierten Personen den Zugang zu diesen Diskussionen eröffnen soll. Also keine Angst, es gibt zwar einen gewissen technischen Teil dieser ganzen Geschichte, der, oder auch programmiertechnischen, wenn Sie so wollen, der allerdings nie in Gefilde abgleitet, wo wir normalsterblichen Philosophen nicht mehr mitkönnten. Also insofern kann das für uns hier oder für Sie durchaus interessant sein. Ich habe da so frei. Und eben, ich wollte es nur erwähnen, Weil am 27. Mai, das ist der Donnerstag in der nächsten Woche, und wir sehen uns ja nächsten Montag nicht mehr, am 27. Mai das nächste Treffen diesbezüglich stattfindet. Diese Treffen finden statt im IWK, im Institut für Wissenschaft und Kunst, das ist in der Berggasse 17, neben dem Sigmund-Freud-Haus, Institut für Wissenschaft und Kunst. Und der nächste Vortrag wird der Untersuchung von Gentrifikationsmodellen gewidmet sein. Was ist die Gentrifikation oder Gentrification, wenn Sie so wollen? Weiß es jemand? Das ist an sich ein eher nicht philosophisches Phänomen, das darin besteht, dass Stadtteile, die nicht unbedingt jetzt zu den besten Wohnvierteln gehören, unter Umständen aufgrund einer gewissen Subkultur, einer gewissen Strömung, die dort Fuß fasst und sich dort niederlässt, plötzlich an Wert gewinnen können und damit dann so eine Stadtteilentwicklung angestoßen wird, die unter Umständen dann eben auch die Mieten in die Höhe treibt und diese Wohngegend oder diese Stadtviertel dann entsprechend interessant auch für Mieter macht, die vorher dort um keinen Preis wohnen wollten. Stichwort Brunnenmarktviertel. Nicht? So hoch ist gerade im Gang, schauen Sie sich das an, eine hochinteressante Geschichte. Und da geht es um, sagen wir mal, Möglichkeiten, mit Hilfe von Computern solche Entwicklungen zu testen, damit herum zu experimentieren, einzelne Parameter zu verändern und zu schauen, was dann passiert, wenn das und das der Fall ist. Es hat jetzt nicht unbedingt tiefgründige philosophische Relevanz, zeigt aber unter Umständen doch, was diese Art von Methoden oder Möglichkeiten, also was diese Art von Herangehensweise für Möglichkeiten birgt für spezifische Fragestellungen. Also wer diesbezüglich interessiert ist, ist gerne gesehen. Beginnt um 19 Uhr am Donnerstag, den 27. Mai. Ich habe hier ein paar Flyer, für die es besonders interessiert, lasse ich die durchgehen. Schauen Sie sich's an, und wenn es wirklich ganz besonders interessiert, dann... Okay. Also was da draufsteht, gibt es auch auf einer Internetseite und deren... Also für alle die, die diese Flyer jetzt da hinten nicht mehr erreichen, weil sie schnell weg sind. Das ist ein U. TU Wien.ac. Kann man es lesen? Also SIM, HTTP, SIM, Econ, also warte mal, Econ, ECON plus TU Wien plus AC, TU Wien.ac.at. So, das ist durchgeht. All die Informationen, die da drin sind, sind da auch zu finden. Es ist eine, noch dazu sowas wie eine Diskussionsseite, also man kann sich dort engagieren und vielleicht Beiträge leisten oder sich das alles anschauen. Es gibt eine Unzahl von Informationen, auch zu den Themen, die wir hier besprechen. Es gibt Hinweise darauf, was stattgefunden hat und vieles mehr. Also ich bitte Sie, nehmen diejenigen, die wirklich großes Interesse daran haben, können Sie gern so einen Flyer behalten, aber die anderen geben es halt dann weiter und lassen die anderen vielleicht auch einen Blick darauf werfen. Beziehungsweise vielleicht eben können sich Leute zusammenfinden, die das... Also gut, terminliche. Aber wir treffen uns gleichsam regelmäßig in dieser Veranstaltung und es gibt dann im Juni noch ein Treffen in diesem Semester und es wird in den nächsten Semestern dann auch entsprechend. Wer immer, es geht absolut informell dort zu, also wir sind selbstverständlich alle per Du und es ist wirklich eher so es sind natürlich Fachgespräche, aber es sind jetzt keine Fachgespräche, wo es irgendeine Art von Autoritätsverhältnissen oder sowas eine Rolle spielt, sondern es ist ein wirklich sehr lockerer Zirkel, wo man durchaus auch Fragen stellen kann, die, ich weiß nicht, vielleicht auf den ersten Blick nicht so ganz fachspezifisch scheinen. Ne? Also wo man durchaus sich auch mal erkundigen darf und fragen darf, was das denn damit für Bewandtnis hat und vieles mehr. Also es ist jetzt nichts, bitte, wo Sie in irgendeiner Art und Weise Es sind dort selbstverständlich, muss ich schon dazu sagen, angesehene Leute, hauptsächlich von der Wiener Uni, auch von ein paar anderen Instituten, also sind dort durchaus erfahrene,
nicht nur Programmierer, sondern eben auch Simulanten,
wenn das jetzt Sinn des Wortes. Aber es herrscht dort, und dafür sorge ich ganz explizit, es herrscht dort keine, wie auch immer, trockene wissenschaftliche Atmosphäre, wie man sie sonst bei entsprechenden Veranstaltungen oft einmal eher als störend empfinden würde. Okay, gut, Hinweis darauf. Um zum eigentlichen Thema zu kommen, greife ich jetzt auf das zurück, was ich Ihnen das letzte Mal aufgetragen habe. Wer hat sich denn das Oracle of Bacon angesehen und will uns kurz darüber was berichten? Niemand? Hat von Ihnen niemand dieses Oracle of Bacon gegoogelt?
Ja.
Doch.
Wollen Sie? Ja, also es geht offenbar um irgendwelche Filme. Es wird ein Filmschauspieler sein, der Bacon, und man kann also eingeben die Namen von irgendwelchen Filmstars, und der Computer gibt dann zurück die Anzahl der Verknüpfungen, die von Mr. Bacon zu diesem Filmstar führen, und es ist ganz überraschend zu sehen, wie eng diese Verknüpfungen sind. Also man kann irgendeinen Namen eingeben und es findet sich eine relativ kurzfristige Verknüpfung.
Genau. Ganz richtig. Also wir haben von diesem Small World Phänomen gesprochen, es ist diesbezüglich ein Beispiel. Die Verknüpfungen bestehen worin genau?
Das sind über Filme, denen sie gemeinsam
ganz richtig sind.
Oder ganz richtig aus dem Weg.
Kennt jemand von Ihnen den Kevin Bacon?
Persönlich?
Also,
bitte? Persönlich?
Ja, nicht persönlich, aber einen Film hat jemand einen Film schon. Also ich gebe zu, ich habe auch schon einen Film. Unbewussterweise, ich bin erst nachher drauf gekommen, dass das der Kevin Bacon ist. Also es ist also ein, naja, ich weiß nicht, fast ein bisschen komödiantischer, oder? Es spielt hauptsächlich in Komödien, so Hollywood-Komödien, oder?
Nein.
Ja?
Thriller.
Nicht? Wie würden Sie ihn klassifizieren?
Naja, es ist ein Thriller.
Ja. Aha, ich habe eine Komödie gesehen, aber ich habe davon gehört, dass er auch manchmal den Bösen spielt oder so.
Ja, ich
so. Also so ein bisschen eine schlaksige Figur. Ich glaube, wenn Sie ihn sehen, dann werden Sie vielleicht alle schon mal irgendwie bemerkt haben. Aber jedenfalls einer, der nicht unbedingt in der allerersten Riege der Hollywood-Schauspieler zu finden ist, der aber gerade deswegen, weil er eben so ein bisschen ein Hans Dampf in allen Gassen ist, sich besonders geeignet hat, als Mittelsfigur herangezogen zu werden von interessanterweise zwei Studenten, die diese Datenbank, also dieses Spielchen da im Internet, ich glaube sogar im Zuge einer Seminararbeit oder so verfasst haben, wenn ich da jetzt das richtig in Erinnerung habe. Es gibt mittlerweile eine recht ausufernde Diskussion dazu. Es ist ganz interessant, dass dieser Bacon sich zunächst einmal veräppelt gefühlt hat. Ne? Also was soll das, ne? Dass er da herangezogen wird. Mittlerweile ist er angeblich durchaus bis zu einem gewissen Grad auch stolz drauf, dass er eben eine so gut verknüpfte Figur ist. Nochmal, es geht darum, also für alle, die es nicht ausprobiert haben, dass sie feststellen können, über wie viele Ecken ein beliebiger Schauspieler, den sie wählen, mit dem Bacon in einem Film ganz einfach zusammengespielt hat. Das heißt, es geht nicht darum zu fragen, wer direkt mit dem Bacon in einem Film gespielt hat, sondern es geht unter Umständen darum zu fragen, wer mit jemandem in einem Film gespielt hat, der seinerseits mit jemandem in einem Film gespielt hat, der seinerseits vielleicht mit dem Bacon zusammen in einem Film mitgespielt hat. Also Sie wissen, so diese klassischen Hollywood-Produktionen sind ja dann mitunter recht umfangreich, da spielen einige, weiß nicht, Dutzend vielleicht sogar Schauspieler mit, und damit ist natürlich die Wahrscheinlichkeit recht groß, dass sie, Kollegin hat ein bisschen vorher aufgezeigt.
Ja, das ist in den Foren von der Internet Movie Database, ist das bei fast jedem Schauspieler, gibt es da so 6 Degrees of Separation-Spiel.
Gibt es mittlerweile? Aha, okay. Das ist mir nicht bekannt, ich kenne nur dieses vielleicht erste diesbezügliche Spiel, oder ich kenne es als erstes diesbezügliche Spiel. Also Sie können dort, ich weiß nicht, den Arnold Schwarzenegger oder sonst wem eingeben und schauen, in welchem Degree er zum Kevin Bacon steht. Das klappt deswegen so gut, weil Hollywood eine sehr, wie die Kollegin betont hat, eine sehr reichhaltig bestückte Datenbank führt, wo sämtliche Produktionen weltweit angeblich erfasst werden und sämtliche Schauspieler, die dort mitspielen, eben quasi als Datensatz vorkommen. Ne? Und damit lässt sich die Sache sozusagen verknüpfen. Ne? Also es war so ein Spielchen dieser Studierenden. Und das Ganze hat, und das ist interessant, auch ein, gleichsam ein wissenschaftliches Pendant. Wer hat von der berühmten Erdős-Zahl schon mal gehört? Die Erdős-Zahl. Wenn nicht, dann können Sie auch das googeln. Das sind alles Dinge, die natürlich... Bitte, das jetzt gilt jetzt einmal grundsätzlich für unseren, für dieses Themenfeld. Es ist interessant, Sie finden zumindest diesbezüglich, wenn nicht auch zu den sonstigen Bezügen der Lehrveranstaltung, aber zumindest diesbezüglich tatsächlich unter Umständen mehr im Netz als in der klassischen Bibliothek. Ja? Zumindest auch aktuelleres. Das sei jetzt keine Werbung fürs Internet oder keine... Weiß nicht, Aufforderung auf Bücher zu verzichten, ganz im Gegenteil, es sei nur der Hinweis darauf, dass dieses Themengebiet, auch natürlich aufgrund des naheliegenden Bezugs zum Inhalt, eher im Internet beschrieben wird und diskutiert wird und dann auch wissenschaftlich bearbeitet wird, als eben in klassischen Büchern oder in schriftlichen Arbeiten. Natürlich wird nach wie vor publiziert und natürlich werden nach wie vor Aufsätze vorgelegt, aber auch diese Aufsätze finden Sie dann zu einem sehr großen Teil im Internet. Wenn Sie übrigens mit Ihrem Studierenden-Account bei G-Store einsteigen, nicht, oder bei diesen E-Journals der Uni Wien, dann sind Ihnen mittlerweile ohnehin nahezu alle Fach-Journals aus den letzten, sagen wir mal, 20 Jahren zugänglich. Also dann nur ein Tipp, wenn Sie dies. Ich meine, es dürfte klar sein, das betrifft jetzt unser Themengebiet. Wenn Sie nach wie vor zu Kant forschen oder zu, ich weiß nicht, Aristoteles forschen, ist es natürlich näherliegender, in die Bibliothek zu gehen. Aber zu unserem Themengebiet werden Sie sehr wahrscheinlich eher auf Literatur der letzten 20, 30 Jahre zurückgreifen. Und das ist mittlerweile alles mehr oder weniger im Internet vollständig zugänglich. Also insofern ist das natürlich doch eine Datenquelle, die nicht zu verachten ist. Auch wenn man Vorsicht walten lassen muss. Das brauche ich nicht extra dazu sagen. Ne? Aber das gilt bitte ganz genauso für klassische Bücher. Ne? Also auch dort steht sehr oft Unsinn drinnen. Eine kritische Philosophin nähert sich dieser Quellenlage mit Problembewusstsein. Das dürfte klar sein. Okay. Der Erdős war ein ungarischer Mathematiker und es ist in der Mathematik gang und gäbe, oder es ist sehr häufig der Fall, dass man Co-Autorenschaften eingeht, das heißt Aufsätze oder wissenschaftliche Werke mit anderen Autoren zusammen verfasst. Das ist in der Philosophie nicht sonderlich gang und gäbe, also es gibt keine Tradition in der Philosophie, miteinander zu publizieren. Wenn das jemals getan wird, dann sind das eher Streitschriften, also Schriften, in denen unterschiedliche Standpunkte gegeneinander gestellt werden. Also gibt es, ich weiß nicht, für diejenigen von Ihnen, die diese Derrida-Luhmann-Vorlesung besuchen, die unmittelbar vor dieser stattfindet, ne, es gibt zum Beispiel berühmte Schrift, wo Derrida mit Searle zusammen eine Diskussion veröffentlicht hat. Ne? Und es gibt eine andere berühmte Schrift, wo Habermas mit Luhmann zusammen ihre Diskussion veröffentlicht haben, aber das schaut so aus, dass jeder für sich seinen Aufsatz geschrieben hat und die Aufsätze dann gemeinsam in einem Band veröffentlicht wurden. Die wurden nicht wirklich miteinander geschrieben. Also mir ist ehrlich gesagt in der Philosophie kaum jemals... Stimmt schon. Mir ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, kennt jemand von Ihnen eine Bekannte?
Ja, Laclau Mouffe eventuell. Also Ernesto Laclau und Chantal Mouffe.
Ah ja,
also ja.
Stimmt der, ne? Ja.
Ich glaube, ich habe was vergessen von einem anderen Schreibpunkt, die den Raum gewechselt hat.
Ach so, ja. Und zwar? Vielleicht kann man es weitergeben, dass.
Ja.
Gibt es das nach vorne?
Okay,
Rest
kommt später. Zum Beispiel, ja.
Kollege hat seine Sachen gut im Raum verteilt.
Wir haben wahrscheinlich den Raum gewechselt, deswegen.
ja, wie auch immer. Nein, also ein bisschen kreative Irritation, das ist schon. Das ist durchaus auflockend. Danke. Okay. Jetzt erinnern Sie mich aber bitte, wo ich gerade war. Das ist Kontrapunktwissenschaft. Und Sie haben ein Beispiel genannt. Also es gibt natürlich einzelne Beispiele, aber es ist bei weitem nicht in dem Ausmaß verbreitet, wie das in anderen Disziplinen der Fall ist. Also ich weiß nicht, in Fächern wie der Biologie oder insgesamt in den Naturwissenschaften ist es Standard, dass mindestens 2, wenn nicht 3, 4, 5 Autoren miteinander Aufsätze verfassen, ganz einfach deswegen, weil auch die Themengebiete mittlerweile recht komplex geworden sind. Also weil da sozusagen unterschiedliche Kompetenzen miteinander vereint werden müssen, damit überhaupt was Gescheites rauskommt. Es ist durchaus meiner Meinung nach, sagen wir mal, notwendig, diesen Umstand auch in der Philosophie zu bedenken. Ich würde glauben, dass auch die Themengebiete der Philosophie mittlerweile so hoch spezialisiert sind, dass eigentlich kein Autor alleine oder Autorin alleine da wirklich bei allen Bereichen kompetent unterwegs sein kann. Also insofern würde man meinen, dass auch in der Philosophie sowas. Aber Philosophen sind komische Menschen, das wissen Sie. Die haben dann doch eher, was nicht, partikulare Sichtweisen, die sich mit anderen Sichtweisen nicht so gut vertragen und deswegen, naja, gut, lässt sich durchbauen. Aber sagen wir mal so, nur um das mal anzudeuten, ich würde es nicht uninteressant finden, diesbezüglich vielleicht mal sowas wie ein Diplomarbeitsthema zu betreuen über Co-Autorenschaften in der Philosophie. Also das wäre doch eine spannende Sache, falls da jemand Interesse hat. Gut. Oder Bachelorarbeit oder so. Der Erdösch hat sehr, sehr viele Co-Autorenschaften, ist sehr viele solche Co-Autorenschaften eingegangen mit anderen Mathematikern, schon zu Lebzeiten. Ich glaube, der ist mittlerweile tot. Und deswegen lag es in der Mathematik nahe, gleichsam auch im Sinne dieser Netzwerkanalyse zu überprüfen, über wie viele Ecken man selbst ein Co-Autor mit diesem Erdős ist. Und es ist mittlerweile mathematischen Lebensläufen, also bei Biografien durchaus keine Seltenheit mehr, dass die Erdős-Zahl dazu genannt wird. Also der Erdős hat mit sich selbst die Erdős-Zahl 0 und wer mit ihm publiziert hat, unmittelbar mit ihm publiziert hat, hat die Erdős-Zahl 1. Ne? Und diejenigen, die mit jemandem publiziert haben, der mit Erdős publiziert haben, haben die Erdős-Zahl 2 und so weiter. Ne? Und es zeigt sich, dass die meisten Mathematiker gar nicht so unbedingt hohe Erdős-Zahl haben. Ganz einfach deswegen, weil sie miteinander relativ gut verlinkt sind. Jeder schreibt mit jedem irgendwann mal in seiner Laufbahn einen Aufsatz, ne? Und damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass man zumindest irgendeine Erdős-Zahl hat, relativ hoch. Bitte.
Das habe ich jetzt überhört, nur bei Mathematikern oder generell?
Nein, die Erdős-Zahl bezieht sich nur auf Mathematiker. Was? Oder ist mir zumindest nur im Bereich der Mathematik bekannt. Es kann durchaus sein, dass mittlerweile auch andere diesbezügliche Indizes verwendet werden. Ich weiß nicht, ob die einen Namen haben, aber in der Mathematik ist der Erdős-Faktor oder die Erdős-Zahl durchaus etwas, was man gelegentlich im Lebenslauf findet. Also weißt du, wenn Sie im Internet irgendwelche Mathematiker recherchieren und dort die Biografie anschauen, dann finden Sie unter Umständen einen Verweis auf die sogenannte Erdős-Zahl. Small World Networks. Das ist ein Mund auf dieser Geschichte. Wir sind offensichtlich, auch wenn es nicht so scheinen mag, dichter miteinander verbunden, als wir das gemeinhin glauben. Und das ist gleichsam ein Faktor, der diese ganze Netzwerkgeschichte dann auch philosophisch interessant werden lässt. Netzwerke sind so sowas wie einem Alltagsphänomen mittlerweile geworden. Ne? Sie wissen es aus dem täglichen, ich weiß nicht, aus der Presselektüre oder auch Medien und Ähnlichem mehr, dass wir uns von Netzwerken gleichsam umzingelt fühlen. Nicht? Seien das jetzt Internetnetzwerke und seien das Mobilprovider-Netzwerke und Ähnliches mehr. Nicht? Smart Grid zum Beispiel, das ist ja ein besonders interessantes Thema, über das ich jetzt gerade kurz gelesen habe, die Elektrik, also der elektrische Strom, wird aktuell gerade in einer interessanten Art und Weise umgestellt auf ein System, wo sie nicht mehr zu Hause eine Homebase haben, die gleichsam ihren Stromverbrauch verrechnet, sondern weil immer mehr tragbare Devices auftauchen und weil auch mit der Zeit eben Elektroautos und Elektrofahrräder vor allem und ähnliches, sagen wir mal, wichtig werden, wo sie gleichsam ihren Account, ihren Stromaccount virtuell mit sich schleppen. Das heißt, wenn Sie mit einem Auto Strom tanken wollen, kann es sein, dass Sie nicht unbedingt immer Ihre eigene Wohnung erreichen, wo Sie Ihren eigenen Stromstecker anstecken können und diesbezüglich Ihren eigenen Strom verbrauchen, sondern es kann sein, dass Sie Strom eben auch irgendwo, wo Sie halt gerade unterwegs sind, tanken müssen. Und dazu muss das Netz, also das Verteilungsnetzwerk, elektrischer Strom, Ihren Account auch dort erkennen, wo Sie gerade sind und nicht dort, wo Sie eben gemeldet sind, zu Hause gemeldet sind. Also das elektrische Verteilungsnetzwerk, auf Englisch heißt es Grid, also die elektrischen Netzwerke werden Grid genannt, werden auf sogenannte Smart Grids umgestellt, Grids, die eben auch wissen, wer da jeweils Strom abzapft. Also es läuft darauf hinaus, dass die Geräte, die Sie laden wollen, selbst ein Erkennungssignal ins Netz schicken. Also wenn ich mein Handy hier anschließe am Uni-Schalter, dann geht das sozusagen nicht auf die Stromrechnung der Uni, sondern auf meine eigene, weil das sogenannte Smart Grid eben erkannt hat, dass hier ein anderer User unterwegs ist. Das ist auch diesbezüglich ganz interessant. Also, das sind jetzt nur so Beispiele, die sind philosophisch nicht relevant, aber es sind doch Beispiele für, sagen wir mal, die Relevanz, die alltägliche Relevanz dieser Netzwerkstruktur. Ich komme gleich auf ein sehr grundlegendes philosophisches Phänomen diesbezüglich zu sprechen. Aber es ist doch auch interessant, sich vor Augen zu halten, dass aktuell auch die ganze Struktur dieses Netzwerks durch die ganzen alternativen Stromgewinnungsformen verändert wird. Also ich weiß nicht, ich bin da jetzt technisch auch nicht so versiert, aber es ist ganz interessant, sich vor Augen zu halten, dass das Stromnetz im Ganzen bis zu einem gewissen Grad daran gebunden ist, aktuell halbwegs ein solches Angebot zu liefern, wie auch nachgefragt wird. Oder anders formuliert, das Stromnetz bricht zusammen, wenn zu viel angeboten wird, also wenn von den Kraftwerken zu viel Strom geliefert wird und zu wenig von den Usern, also den Konsumenten, nachgefragt oder abgezapft wird. Und umgekehrt, wenn zu wenig Angebot gelegt wird, also von den Kraftwerken zu wenig geliefert wird, na, da liegt es eh auf der Hand, nicht? Und die User zu viel Strom abzapfen. Das Stromnetz, so wie wir es kennen, funktioniert in einem relativ schmalen Bereich. Und da dürfen keine großen Schwankungen passieren. Deswegen gibt es in jedem Land, so sagt man mir, eine Zentrale, die Kraftwerke vom Netz nehmen kann bzw. zuschalten kann. Also es gibt sozusagen eine zentrale Schaltstelle, die genau kontrolliert, da steigt der Stromverbrauch, wir müssen ein Kraftwerk ans Netz legen, beziehungsweise wir müssen, wenn der Stromverbrauch unter einem gewissen Level sinkt, wir müssen ein Kraftwerk vom Strom nehmen oder eine Turbine vom Strom nehmen, vom Netz nehmen und ähnliches mehr. Ne? Und die Geschichte hat bislang ganz gut funktioniert. Jetzt haben wir allerdings das Problem, also Problem unter Anführungszeichen, dass wir immer mehr alternative Energieformen verwenden, um eben dieses Netz zu beliefern. Das heißt, dass wir auch, Windkraftwerke zum Beispiel, können Sie unsere Propeller, die da überall herumstehen im Süden Wiens oder Südosten Wiens, nicht? Dass wir die dazu schalten oder dazu verwenden und noch dazu jedes Eigenheim mittlerweile auch seinen Strom erzeugt, der mitunter, wenn wenig Verbrauch im eigenen Haus besteht, eingespeist wird. Und diese Energie nicht unbedingt jetzt im Hinblick auf die jeweilige Verbrauchernachfrage geliefert werden kann. Nicht der Wind weht, wann er eben weht und nicht dann, wenn die Verbraucher großen Wert auf Strom legen. Ja? Also, weiß nicht, zu Weihnachten oder im Winter oder was auch immer, in der Nacht oder am Abend. Ja? Das heißt, es gibt eine gewisse Schwierigkeit diesbezüglich, den Level zu behalten. Und das wird auf eine ganz abstruse, also das finde ich persönlich eine relativ abstruse Weise gelöst. Es werden, und man kann ja den Strom nicht zwischenparken, nicht? Oder nicht so gut zwischenparken. Sie können keine in der Größenordnung keine überdimensionalen Batterien irgendwo in den Raum stellen und dort gleichsam den Strom kurz mal speichern. Was mit den Autobatterien übrigens, also mit den
zukünftigen Elektroautos doch möglich werden soll, bis zu einem gewissen Grad. Also da entwickelt sich gerade was, was in die Richtung geht. Aber aktuell macht man das, indem man, da sind wir Österreicher besonders privilegiert, indem man, oder weiß das jemand?
Ja. Pumpt man Wasser in die Höhe.
Ganz richtig. Ne? Also man verwendet den überschüssigen Strom, den aktuell überschüssigen Strom dazu, bei Speicherkraftwerken Wasser in den Speichersee hinaufzupumpen. Und wenn dann wieder Nachfrage herrscht, verwendet man das Wasser, das da hinaufgepumpt wurde, um die Turbine anzutreiben und wieder Strom zu erzeugen. Ne? Also es ist ein bisschen grotesk, was da in der Nordsee von diesen Windkraftwerken an Strom erzeugt wird, wird hier in den Alpen verwendet, um Wasser in die Alpen hinaufzupumpen. Ne? Also so viel
Wirkungsgrad.
Also ja, ja, interessanterweise. Also die können sehr schnell von Pumpen auf Strom erzeugen umschalten. Ne? Und deswegen ist das richtig. Also interessante Geschichte, die jetzt philosophisch nicht wirklich Tiefgang hat, aber doch auf diese Verweisstruktur des Netzes hinweist. Ne? Also sozusagen auf eine Beziehungsstruktur, die diese Geschichte für sich interessant macht. Jetzt darf ich kurz fragen, weil ich da jetzt Gefahr laufe, einige Kolleginnen und Kollegen kurzzeitig zu fadisieren. Wer ist denn von Ihnen in der Derrida-Luhmann-Vorlesung? Okay, es sind nicht so viele. Ich bitte Sie jetzt kurz mal vielleicht sich anderweitig zu beschäftigen. Oder? Also Sie haben genau das, was ich jetzt erzähle, gerade in der vorigen Stunde bereits gehört, aber es sind doch recht viele andere, die das nicht gehört haben. Und das ist ein wichtiger Punkt, also man kann sich das durchaus nochmal auf der Zunge zergehen lassen, es ist ein ganz wichtiger Punkt, der philosophisch doch einiges hergibt, wie ich meine. Auch das hat mit einem alltäglichen Phänomen zu tun, das Sie alle sehr gut kennen, nämlich mit der berühmten Suchmaschine Google. Es geht um den sogenannten PageRanking-Algorithmus. Jenen Algorithmus, der dafür sorgt, dass Sie, wenn Sie eine Suchanfrage stellen, eine Liste von Internetseiten bekommen, die nach Relevanz geordnet eben angeben, wo Sie Informationen zu Ihrem spezifischen Suchbegriff finden können. Also Sie kriegen so eine gewichtete Liste, eine geordnete Liste, wo der wichtigste Posten am Anfang steht und die anderen Posten dann entsprechend gereiht sind. Die interessante Geschichte ist, wie machen die das? Und diese Sache wurde eben von den Google-Gründern 1998, glaube ich, in einer Dissertation gleichsam vorgestellt, bezieht sich auf bereits vorliegende Erkenntnisse, aber die haben das natürlich das erste Mal im Hinblick auf das Internet erwähnt und diesbezüglich dann eben am richtigen Ort, zur richtigen Zeit entsprechend gepunktet und ein Weltunternehmen damit geschaffen. Sie können den ursprünglichen Artikel, also diese Beschreibung dieses Page-Rankings im Internet nachlesen. Ich glaube, Sie brauchen nur PageRank und Google vielleicht googeln, dann finden Sie den entsprechenden Aufsatz auch. Okay, ja, was vielleicht diesbezüglich ganz, also was mich zumindest erstaunt oder was für mich neu war, der PageRank heißt nicht PageRank, weil damit Seiten gerankt werden, sondern weil einer der Google-Gründer Lawrence Page geheißen hat und deswegen, naja. Ja. Okay, wie machen die das? Bitte? Also. Es geht um Verweisstrukturen. Die Relevanz von Internetseiten wird im Hinblick auf die Relevanz von anderen Internetseiten festgestellt. Das heißt, Internetseiten erben die Relevanz von anderen Seiten und zwar über Hyperlinks. Hyperlinks sind diese Verbindungen, die, wie Sie wissen, meistens blau markiert mit Unterstrichen, wo Sie draufklicken können und zu irgendeiner anderen Seite kommen. Das heißt, alle Seiten im Internet haben solche, oder die, ich würde mal behaupten, alle Seiten haben irgendwelche Hyperlinks, ne, und geben damit eine gewisse Relevanz an andere Seiten weiter, indem sie auf diese Seiten verweisen. Diejenigen Seiten, auf die sehr oft verwiesen wird, haben höhere Relevanz als diejenigen Seiten, auf die kaum verwiesen wird. Ne. Also können Sie sich vorstellen, die Hauptseite der Uni Wien wird wahrscheinlich sehr oft referenziert von anderen Seiten, ne. Und deswegen ist diese Seite besonders relevant, wenn Sie entsprechende, also wenn Sie den Stichwortbegriff Universität eingeben, na, wird die Wahrscheinlichkeit nicht gering sein, dass Sie auch die Uni Wien irgendwo gerankt haben in dieser Liste. Na. Auf der anderen Seite, die Seite vom Füllsack, naja, die ist weit weniger relevant.
wird auch ein bisschen referenziert, aber nicht so stark. Nicht? Und deswegen, entschuldige, habe ich Sie jetzt überhaupt vorher zu Wort kommen lassen? Entschuldigung.
Nein, es war auch nicht so wichtig. Ich wollte nur fragen, ob es, ich bin meines, waren nicht nur Schauspieler, sondern auch Produzenten, Make-up-Artisten und so weiter. Okay. Aber ich bin mal
die Details weiß ich jetzt leider. Tut mir leid, mir ist gerade eingefallen, dass ich es nicht. Das heißt, meine Seite ist nicht so relevant, wird nicht von so vielen anderen Seiten referenziert und scheint deshalb, es kommt auch da der Titel Universität vor auf meiner Seite, aber wenn Sie diesbezüglich Universität suchen, werden Sie natürlich den Füllsack irgendwo unter ferner Liste, ganz am Ende der Liste, der sehr langen Liste natürlich finden. Okay, und der interessante Aspekt an der Geschichte ist, alle Seiten erhalten ihre, also es gibt da noch ein paar Details, die können Sie bei dem, in diesem besagten Aufsatz nachlesen. Es gibt so einen Dämpfungsfaktor und das Ganze simuliert gleichsam einen zufällig durchs Netz streunenden User, der da Internetseiten besucht und mit bestimmten Wahrscheinlichkeiten findet. Also das ist sozusagen der Hintergrund dieses Gedankens. Aber grundsätzlich, was für uns wichtig ist, ist der Umstand, dass jede Seite nur deswegen relevant ist, in einer bestimmten Rangordnung relevant ist, weil andere Seiten auf sie verweisen. Ja? Und wenn Sie sich jetzt das mal diesbezüglich vor Augen halten, also Sie haben hier eine Seite, die eine gewisse Relevanz von anderen Seiten bezieht und einen Teil ihrer Relevanz einer anderen Seite weitergibt. Ja, die gewinnt gleichsam die Relevanz durch diesen Verweis. Diese gibt ihrerseits Relevanz weiter. Sie hat hier wieder eine Seite, die ihre Relevanz von dieser Seite erhält. Aber jetzt könnte es sein, es kann natürlich auch viel mehr solche Verweisketten geben, aber es könnte natürlich sein, dass diese Seite ihre Relevanz dieser Seite weitergibt. Ja? Okay. Wie stellen Sie jetzt die Relevanz dieser Seite fest? Ja? Das ist sozusagen das Um und Auf, das ist das Paradox dieser Haltung. Weil Sie müssten, um die Relevanz dieser Seite zu kennen, bereits diese Verweiskette verfolgt haben. Also Sie müssten sozusagen feststellen, wie viel Relevanz ist hier vorhanden, wie viel Relevanz ist hier vorhanden und wie viel Relevanz kommt hier herein, damit ich diese Seite feststellen kann. Um aber diese Seite festzustellen, also wir haben ein klassisches Paradox vor Augen. Ich nenne das für mich eine gleichzeitige Ungleichzeitigkeit. Sie müssen gleichzeitig wissen, was Sie erst ungleichzeitig, nämlich nach Verfolgen dieser Linkkette, wissen können. Das ist sozusagen das Um und Auf dieser Geschichte. Jetzt eine Frage, die ich in der folgenden Stunde mit wenig Erfolg gestellt habe, aber die ich jetzt nochmal stelle. Wie viele von Ihnen sind passionierte Sudoku-Löser oder Sudoku-Spieler? Gibt es durchaus Leute? Ja, na eben. Ja. Sudoku-Spieler, glaube ich, so nehme ich an. Also in der folgenden Stunde war das jetzt auch nicht sehr erfolgreich, diese Fragestellung. Unter Philosophen ist es wahrscheinlich nicht sehr verbreitet, aber doch. Sudoku-Spieler, glaube ich, haben eine Ahnung, wie so etwas gelöst wird. Ja. Sie haben bitte bei Sudokus genau eine solche Verweiskette. Sie haben sozusagen eine Zelle, in die irgendeine Zahl hineingehört. Sie können diese Zahl aber erst endgültig als fix bestimmen, wenn Sie die anderen Verweise und die anderen Zellen, wo auch irgendwelche Zahlen hineingehören, durchgeprüft haben. Und was macht Sudoku-Spielerin in diesem Fall? Ja? Ja, genau. Ja? Das heißt, ganz, ganz einfach ausgedrückt, Sie tun was? Sie probieren Zahlen durch. Also Sie wählen irgendeine Zahl, die in dieser Zeile fehlt, also die nicht vorgegeben ist, und schauen, ob die anderen Zeilen, also die anderen Verweise, damit stimmig, mit dieser einen Zahl stimmig irgendwie auch bestückt werden können. Also dass sozusagen kein Widerspruch entsteht. Wenn diese erste gewählte Zahl nicht passt, schließen Sie diese Zahl aus, also die passt offensichtlich nicht, und wählen die nächste Zahl. Das heißt, Sie nähern sich durch Trial and Error gleichsam einem Ergebnis. Beim Sudoku ist es nicht sonderlich langwierig, weil da nicht viele, viele Zahlen fehlen in der Regel. Also man beginnt naturgemäß natürlich bei der Zeile, die die meisten Hinweise gibt, und handelt sich dann von dort zu den anderen vor und hat dann mit der Zeit sehr viele Hinweise. Also man braucht da nicht lang herumprobieren. Bei vielen leichteren Sudokus ist es sowieso offensichtlich, da kann nur die eine Zahl hineingehören. Aber sie nähern sich sozusagen dieser dieser Lösung schrittweise an, und das haben wir schon mal gehabt, dieses schrittweise Annähern, das wird eben iterativ genannt oder Iteration genannt. Wir setzen sozusagen einen Spielzug und schauen, was bei diesem Spielzug herauskommt, und wenn das, was herauskommt, nicht stimmig ist, nehmen wir die Sache heraus, schließen diese eine Option aus und wählen eine andere, beziehungsweise verbessern diese eine Option in die eine oder andere Richtung. Das heißt, wir nähern uns einer Lösung dieses Zusammenhangs iterativ. Genau das tut auch die Google-Suchmaschine. Mittlerweile liegt, das muss man dazu sagen, liegt ein enormer Datensatz vor von entsprechenden Relevanzen, die schon bereitstehen, ne? Weil sonst würde das relativ lang dauern, wenn Sie eine Suchanfrage stellen. Also mittlerweile greifen die auf Serverbanken zurück, ne? Die gigantisch sind und die Ergebnisse von vielen Jahren beinhalten, ne? Und ständig aufs Neue auch untersucht werden. Aber ursprünglich war es durchaus so, dass man sich dieser Sache iterativ genähert hat. Die Google-Gründer geben an, dass sie in etwa 50 Iterationen benötigt haben, um halbwegs zuverlässige Versuche, also halbwegs zuverlässige Ergebnisse aus ihrem Suchverfahren da herauszuholen.
Was ist der Vorteil gegenüber den schon früher angewandten Citation Index?
Citation Index hat damit zu tun, nicht? Also sozusagen, da müssen wir ein bisschen ausholen, müssen wir jetzt einmal erklären. In den Wissenschaften ist es üblich, dass ihre spezifische Relevanz als Wissenschaftler daran gemessen wird, wie viel sie publizieren, einerseits, und andererseits, wie wichtig ihre Publikationen von anderen Wissenschaftlern genommen werden, also für wie wichtig die gehalten werden. Und dieses für wie wichtig halten, stellt man dadurch fest, dass man schaut, wie oft ihre Schrift, also ein bestimmtes Buch oder ein bestimmter Aufsatz, von anderen Wissenschaftlern zitiert wird. Das ist dieser berühmte Science Citation Index, SCI genannt, der mittlerweile eben von einer großen Organisation in den USA betreut wird und jährlich erneuert wird. Also vor kurzem war es noch jährlich, ich weiß nicht, vielleicht sind die mittlerweile sogar schon in kürzeren Perioden unterwegs. Ne? Früher wurden dicke Bücher herausgegeben, die in jeder Bibliothek gestanden sind, wo sie nachschlagen konnten, was der Füllsack für einen Citation Index hat. Ne? Mittlerweile sind das natürlich CDs bzw. Internetdatenbanken, das wird nicht mehr gedruckt, zumindest glaube ich, dass es aktuell nicht mehr gedruckt wird, aber das ist jetzt eine andere Geschichte. Aber auch da bestimmt sich die Relevanz eines Wissenschaftlers über die Verweise, über die Zitationen, die ihm widerfahren. Ne? Also in der Philosophie würde man natürlich sofort dazu sagen, na gut, also auch wenn ich jemanden kritisiere, kommt das Zitat vor. Nicht? Also auch wenn ich sozusagen diese Arbeit für extrem schlecht und eigentlich problematisch halte und den eher kritisiere als befürworte, habe ich ihn zitiert, und auch das gilt dann als Relevanzaspekt für diese Person, und das ist ein bisschen problematisch. Nicht? Auf der anderen Seite sagt man in den Wissenschaften, es geht nicht so sehr um, sagen wir mal, derselben, um einen Ausdruck derselben Meinung, sondern es geht eher um ein Inspiriertwerden, und das gilt eben in der Regel vielleicht sogar öfters für negative Urteile. Nicht? Also wenn mich jemand besonders aufregt, weil das so eine schlechte Philosophie ist und ich schreibe wirklich einen Aufsatz drüber, nicht? Dann hat mich der eben auch inspiriert und ist deswegen dann insgesamt in der Wissenschaft relevant. Nicht? Naja, Sie wollten, jetzt weiß ich wieder nicht, aber ich glaube, Sie wollten vorher was, nicht? Oder?
Ja? Ich möchte schon, ja? Was sagen, ich glaube, Sie
wollten. Achso, doch, Entschuldige.
Naja, aber ob dieses PageRanking jetzt wissenschaftlich so vorteilhaft ist, ist diskutierbar, weil mittlerweile ist er schon bei jeder zweiten Seite an erster Stelle das Wikipedia.
Richtig. Okay, also ich komme gleich darauf zurück. Was
dieser wissenschaftliche Zitationsindex eigentlich so Gruppen von Wissenschaftlern rausfiltern bzw. berücksichtigen, die sich extra absprechen, sich gegenseitig zitieren und ihren
Genau.
Also die berücksichtigt das. Der wissenschaftliche Zitationsindex kann so hier nicht berücksichtigen oder berücksichtigt sie?
Es geht um eine statistische Verteilung. Ne? Also es geht darum, dass gleichsam eben, also gerade beim wissenschaftlichen Zitationsindex noch mehr als bei Google, ist es, Sie können sich vorstellen, ist es extrem aufwendig, wirklich eine kritische Masse zu erzeugen, die die statistische Verteilung, die durch die sonstige Zitation erzeugt wird, aushebelt oder sagen wir mal wirklich verfälscht. Also Sie müssen da wirklich sehr, sehr viele Kollegen haben, die Sie regelmäßig zitieren, um dort in diesem Ranking. Aber selbstverständlich, es gibt diese berühmten Zitationsgemeinschaften, zitierst du mich, zitiere ich dich, nicht? Und wir heben damit gemeinsam unseren Citation Index. Selbstverständlich. Und im Hinblick auf Google ist das mittlerweile auch bekannt, also in den letzten Jahren vielfach diskutiert. Nicht? Es gab groß angelegte Versuche von großen Organisationen, die diesbezüglich dann auch in die Schlagzeilen gekommen sind, sowas wie Schwärme von Seiten im Internet anzulegen, die auf eine bestimmte Seite verweisen. Also wenn ich eine große Organisation bin und bei Suchanfragen ganz oben erscheinen will, dann miete ich einfach ganz viele andere Internetseiten auf an und tue dort nichts anderes, als einen Link auf meine Seite hinzulegen. Und diese Webcrawlers, so werden diese kleinen virusartigen Algorithmen genannt, die eben diese Relevanzen dann tatsächlich feststellen. Die kriechen dauernd durchs Netz und untersuchen da die Struktur des Netzwerks. So werden sie genannt. Deswegen werden sie Crawler genannt, also Kriecher genannt. Ne? Die finden dann natürlich auch diese einzelnen Seiten und referenzieren diesbezüglich dann die entsprechende Relevanz. Ne? Mittlerweile weiß Google oder kennt Google wahrscheinlich viel besser als wir all diese Strategien und versucht dem angeblich entgegenzuarbeiten. Man muss dazu sagen, der ursprüngliche Algorithmus wurde mittlerweile zigfach verfeinert, ne? Also ist auch ein Betriebsgeheimnis, der wird nicht mehr veröffentlicht. Wie es wirklich aktuell geschieht, ist ein Geheimnis. Aber uns interessiert, und da komme ich jetzt gleich dann drauf zu sprechen, ja eigentlich der philosophische Hintergrund dieser Geschichte, und der ist ja ganz spezieller. Aber Sie wollten vorher was.
Also, Nummer eins, ich glaube am einfachsten ist es mittlerweile Google einfach zu bezahlen, wenn man ganz cool sein will.
Ja,
das. Und ich wäre noch hochinteressiert an einer Antwort auf die vorige Frage, was jetzt der Vorteil des mit Hyperlinks arbeitenden Algorithmus gegenüber dem normalen Citation Index ist. Da haben sie nur gesagt, ja, das hat damit zu tun, aber viel mehr war dann nicht mehr in der Antwort.
Naja, es geht um andere Phänomenbereiche. Ich weiß nicht, wie sich da der Vorteil bemisst. Hier geht es um die Relevanz von Wissenschaftlern und hier geht es um die Relevanz von Internetseiten. Und die verwenden ähnliche, aber im Detail dann doch unterschiedliche Mechanismen. Ne? Also sie können bei Wissenschaftlern keine Hyperlinks überprüfen. Ne? Da wüsste ich nicht, in welcher Hinsicht ich einen Vorteil oder einen Nachteil geltend machen sollte.
Na gut, aber mit vor Google ist ja im Endeffekt auch nur damit gearbeitet worden, wie oft das Leute in der jeweiligen Homepage vorkommt, dass sie ja auf das Server zurückkommt wie auf den Citation Index. Und wo ist jetzt genau der Vorteil daran, mit Hyperlinks zu arbeiten?
Also ich vermute, bitte, aber da bin ich jetzt kein Experte, ich vermute, dass diese Referenzierung über Hyperlinks einfach ein genaueres Ergebnis ergibt. Ich kann mich noch erinnern, ich habe das vorher in der vorigen Stunde auch erwähnt, wir haben damals, ich glaube 95, 96, die ersten Internetseiten gebastelt und im Hinblick darauf dann versucht, unseren Rank, also unsere Sucherfolge, da hat es noch kein Google gegeben, aber unsere Sucherfolge zu heben, und wir haben so simple Dinge versucht, wie einfach eine weiße Hintergrundseite und den entsprechenden Suchbegriff dann 100 neue auf weiß, ganz richtig. Ne? Und damit sind sie also sozusagen in derselben Farbe wie der Hintergrund den Suchbegriff 100 Mal draufschreiben, ne? Und sie sind gefunden worden. Sie wollten.
Ja, den Vorteil, den es haben kann, also von der Herrschaftsfreiheit mal abgesehen, ist, dass alle Seiten berücksichtigt werden, und beim Citation Index kommt es natürlich darauf an, welche Journals nehme ich auf, welche nicht, muss es peer-reviewed sein oder nicht.
Also wenn man diesbezüglich, richtig, nicht? Also wenn man diesbezüglich jetzt, ich weiß nicht, ich meine, es ist natürlich schwer, weil wissenschaftliche Relevanz hat mit Publikationen zu tun, aber Internetrelevanz kann mit ganz anderen Dingen zu tun haben. Nicht? Also wenn Sie, ich weiß nicht, ich kann der schlechteste Wissenschaftler sein, aber wenn ich, weiß nicht, was fällt mir ein, ganz was Abstruses, irgendwann mal nackt über den Opernring gelaufen bin oder was auch immer, ne, kann ich im Internet sehr hoch gerankt sein. Ne? Und das ist sozusagen nicht vergleichbar miteinander. Ne? Also insofern ist natürlich jetzt dieser Citation Index auf einer ganz anderen Ebene unterwegs als das Internet-Ranking. Aber es gibt selbstverständlich auch im Internet mittlerweile solche Zitationsindizes, die schauen, wie oft eben bestimmte Internetpublikationen dann referenziert werden. Auch das spielt eine bestimmte Rolle. Gut. Aber jetzt will ich sehr einfach noch einmal auf den eigentlich entscheidenden Aspekt dieser Geschichte aufmerksam machen. Sie haben sozusagen hier kein klassisches Ursache-Wirkungsverhältnis mehr im Spiel. Es gibt keine erste Seite, es gibt keine zugrunde gelegte Ursache aller Ursachen, es gibt keinen unbewegten Beweger, es gibt sozusagen keinen philosophischen Ursprung mehr bei dieser Sache. Und das legt sozusagen eine ganz andere Erkenntnistheorie nahe, als wir sie bisher in unserer philosophischen Tradition gewohnt waren. Also Sie wissen, die ewigen Diskussionen, auf die klassischen Philosophen zurückgehenden Diskussionen, was denn das Sein eigentlich sei und was die Realität, die Wirklichkeit sei und wie sie zu fassen ist und wie wir sozusagen uns dieser Erkenntnis der Wirklichkeit nähern können und vieles mehr, nicht? Oder die grundsätzliche Frage, nähern wir uns überhaupt der Erkenntnis der Wirklichkeit, nicht? Realismus, Materialismus, all das, was da klassisch-philosophisch damit verbunden wird, wird durch diese Sicht der Dinge grundsätzlich durcheinander gewürfelt. Sie haben keine erste Seite, es gibt keine erste Seite, es gibt nur Verweise. Also wenn ich diesbezüglich dieses berühmte Bonmot von angeblich von Derrida, aber ihm dann von Paul de Man zugeschrieben, kurz bringe, Sie kennen diese berühmte Geschichte nicht, dass im Prinzip das Erste nur dann als Erstes bezeichnet werden kann, wenn es auch ein Zweites gibt. Weil wenn es kein Zweites gibt, naja, wieso wollen wir dann zum Ersten Erstes sagen? Ne? Wenn aber das Erste darauf angewiesen ist, dass es bereits ein Zweites gibt, naja, dann ist es eigentlich gar nicht das Erste, ne? Weil das Zweite bereits vorher da sein muss. Ne? Und das ist genau diese gleichzeitige Ungleichzeitigkeit, die hier angesprochen ist. Sie brauchen, um die Relevanz dieser Seite festzustellen, die Relevanz der jeweils anderen Seiten. Ne? Bitte. Bitte nochmal. Laut, bisschen laut. Ja.
Also irgendeiner hat es eingeschaltet.
Na, da geht es jetzt nicht sozusagen um die Ursprünge des Netzes selbst, sondern um die Ursprünge der Verweisstruktur oder der Relevanz der
existiert und bestehen.
Ganz richtig. Ja? Also der Relevanz der Seiten, die da untersucht wird bei den Suchmaschinen. Ja, bitte?
Aber die Seite wird doch auch von dem Seite doch eine Relevanz. Nur bei der Google wird nicht lesen können.
Ja.
Ja.
Also, erstens selbstverständlich, das geht nicht um den Ursprung des Netzes selbst, wie der Kollege gesagt hat. Natürlich gibt es, was weiß ich, militärische, verteidigungsstrategische Überlegungen, die dazu führen, dass ein Internet gegründet wird. Und natürlich gibt es im Kleinen dann auch immer wieder, ich weiß nicht, zum Beispiel bei Vorlesungsskripten, solche initiierten Netzwerke, nicht? Das ist sozusagen nicht die Frage. Es geht darum, wie der Google-Algorithmus die Relevanz der einzelnen Seiten ergründet. Und das geht nur, wenn er eben gleichzeitig ungleichzeitig sich über Iterationen dieser entsprechenden Struktur nähert. Das ist das Um und Auf. Und es geht selbstverständlich jetzt nicht um eine Relevanz, die gleichsam in unseren Augen Gültigkeit haben würde. Also die Relevanz von Kevin Bacon, gut und schön, also wenn jemand Hollywood-Fan ist oder was auch immer, aber es ist jetzt sicher nicht, sagen wir mal, das, was ich für relevant halten würde. Nicht? Also das ist sozusagen außer Frage. Hier geht es einfach um einen Algorithmus, der stur mathematisch irgendetwas berechnet. Aber das Berechnete eben nicht über die Annahme eines Ursprungs, von dem ausgegangen wird, eben zu lösen versucht, sondern im Verweis zu lösen versucht. Vielleicht diesbezüglich das Beispiel, das wir dann erst in den nächsten Stunden genauer untersuchen werden, betrifft unser neuronales Netzwerk, nicht unser Gehirn, das, so weiß man heute, sehr ähnlich arbeitet, indem eben nicht ursprünglich sozusagen ein Anfangspunkt gesetzt wird, oder vielleicht zunächst im Hinblick auf das, was ich auch in der Vorstunde schon erwähnt habe, nicht? Man weiß heute, dass Neugeborene mit einer gleichsam einer zufälligen Ausstattung, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur, zufälligen Ausstattung an neuronalen Verbindungen, Synapsen, geboren werden. Und erst im Zuge des Heranwachsens, also erst in den ersten Lebensmonaten, dann wirklich die Struktur ausbilden, und zwar genau in dieser Art und Weise ausbilden, die dann letztendlich das, also das Denkvermögen dieses Neugeborenen ausmacht. Oder im Hinblick zum Beispiel auf die Sprachfähigkeit, ne? Also wenn Sie sozusagen in den ersten Lebensmonaten mit der deutschen Sprache konfrontiert werden, dann wird dieses Netzwerk eine andere Gewichtung der unterschiedlichen Verbindungen vornehmen, als wenn Sie zum Beispiel mit der chinesischen Sprache konfrontiert werden. Das ist sozusagen in unserem Bauplan vorgesehen, dass Sie zunächst einmal im Hinblick auf Ihre Sprachfähigkeit mit einer Zufallsausstattung geboren werden, die erst iterativ über Konfrontation mit dem, was dann für dieses Lebewesen relevant sein wird, eine endgültige Lösung findet. Und da hängt es davon ab, ob Sie eben Deutsch oder Chinesisch oder Englisch oder was auch immer als ersten oder grundlegenden Impuls erfahren. Das ist sozusagen kein Netzwerk, das in irgendeiner Art und Weise vordeterminiert wäre, sondern das in diesen wesentlichen Bezügen, bitte, man muss dazu sagen, in anderen Zusammenhängen sind wir natürlich bis zu einem gewissen Grad von unserer Biologie vordeterminiert. Nicht? Also, dass sozusagen, ich weiß nicht, der Organismus selbst, unser Metabolismus in irgendeiner Art und Weise auch vom Hirn gesteuert und beeinflusst werden muss, das wird sich kaum verändern lassen. Nicht? Also, das ist sozusagen auf einer tieferen Ebene vorgegeben. Aber in bestimmten Bereichen, also im Hinblick auf die Sprachfähigkeit zum Beispiel, sind wir relativ flexibel, wie wir wissen, nicht? Und können innerhalb einer bestimmten Lebensspanne relativ leicht bestimmte Sprachen erlernen. Das geht fast von selber. Man braucht da keine besondere Schule besuchen und, oder irgendein besonderes Training absolvieren. Also Sprache lernen wir von selbst. Auch die sonstigen motorischen Fähigkeiten und alles, was sozusagen mit unserem Dasein verbunden ist, lernen wir in der Regel relativ automatisch. Also daraufhin ist dieses Netzwerk angelegt. Und es würde ganz anders funktionieren, wenn wir, was halt im Sinne auf eine klassische Ursache-Wirkungsstruktur mit Ursprünglichkeiten agieren würden. Wir werden das dann noch sehen, wenn wir auf die neuronalen Netze zu sprechen kommen. Das sind extrem flexible Strukturen, die eben gerade deswegen eine Anpassungsfähigkeit an den Tag legen, wie eben unser Dasein, wie es unser Dasein eben auch erfordert. Insbesondere in einer differenzierten Welt. Also insofern sind wir da sehr, sehr flexibel, sehr effektive Wesen. Und der Umstand, sozusagen, dass das Netzwerk gleichsam zu einer Metapher für diese Flexibilität wird und damit auch zu einer Metapher für die entsprechende Erkenntnistheorie wird, die dahinterstehende Epistemologie, macht die Sache dann doch auch meiner Meinung nach philosophisch interessant.
Ja, ja, aber bei der Bildungsstruktur, beim Spracherwerk gibt es ja Prägungsphasen.
Ja.
Dieses Fenster der freien Verfügbarkeit ist ja sehr zeitlich relativ begrenzt.
Ja, absolut. Ja.
Dann später funktioniert ja. Das nicht.
Ja. Das ist der interessante Aspekt, dass dann, also dass sozusagen, auch da ist es ja so, nicht? Also wenn, wie gesagt, ich habe das nicht überprüft, aber der Brin und Page, also die beiden Google-Leute, geben an 50 Iterationen, dann steht mehr oder weniger die Relevanz dieser Seiten fest. Ne? Also bei drei Verweisen ist es simpel, also es geht wesentlich schneller wahrscheinlich, aber bei, was nicht, komplexeren Netzwerk, ne? Dann steht die Relevanz fest, dann ist es relativ stabilisiert, es kann sich noch immer verändern. Ne? Aber es ist relativ festgefahren. Und wenn Sie diesbezüglich jetzt dann diese, gut, das haben wir im folgenden Semester gemacht, ausführlicher gemacht, diese Wirkungen von Feedbacks sich vor Augen halten, nicht? Also vielleicht für die Kolleginnen und Kollegen, die das nicht gehört haben, nicht? Solche Dynamiken, solche Strukturen können sehr schnell in einer gewissen Stabilität einrasten, aus der sie nicht mehr so leicht zu lösen sind. Das sind so berühmte Lock-in-Effekte, nicht? Also wenn Sie, ich weiß nicht, dieses berühmte Beispiel, wenn Sie sich eine Wahlurne vorstellen, in der zwei Kügelchen unterschiedlicher Farbe drinnen sind, ein rotes und ein weißes Kügelchen, und ich ziehe blind ein Kügelchen heraus, dann ist die Wahrscheinlichkeit 50-50, dass ich ein weißes oder ein rotes erwische. Ja? Wenn ich jetzt ein weißes gewählt habe, dieses Weiße zurücklege und für jedes, also und ein extern ein weiteres weißes Kügelchen zur Hand nehme und es ebenfalls in diese Urne werfe und diesen Vorgang für jede weitere Wahl wiederhole, so habe ich innerhalb kürzester Zeit eine bestimmte Wahrscheinlichkeitsverteilung, die eine, was nicht, nach 10 Iterationen oder nach 15 Iterationen eine nahezu eine Sicherheit erzeugt, eine bestimmte Farbe zu wählen. Ne? Also wenn ich ein weißes Kügelchen zurücklege, dann habe ich zwei weiße und ein rotes drinnen, ist die Wahrscheinlichkeit natürlich ungleich groß, dass ich wieder eine weiße wähle. Wenn ich wieder eine weiße gewählt habe und wieder extern ein Kügelchen dazu lege, dann habe ich drei drinnen und eine rote, dann ist die Wahrscheinlichkeit noch ein Stück größer, dass ich wieder eine weiße wähle. Wenn ich das wieder mache, habe ich vier weiße und ein rotes. Und mit der Zeit haben sie nur mehr weiße und ein einziges rotes Kügelchen, das sie so gut wie nie erwischen. Ja? Also wenn Sie das ein paar Mal wiederholen, haben Sie gleichsam aus einer anfänglichen, völligen Gleichwahrscheinlichkeit einen extrem stabilen Zustand geschaffen, der kaum mehr irgendein Ungleichgewicht, also sozusagen wenn Sie 100 Weiße und ein Rotes drinnen haben, dann werden Sie kaum mehr einen Zustand schaffen, wo wieder 100 Rote oder ich weiß nicht, annähernd gleich viele Kügelchen der unterschiedlichen Farben drinnen sind. Ist das vorstellbar? Ich glaube schon. Halbwegs, ne? Und solche Feedback-Prozesse, also solche sich selbst verstärkenden Prozesse, finden Sie auf Schritt und Tritt. Ne? Also ich meine, was im Hinblick auf die wissenschaftlichen Zitationen ein vielgebrachtes Beispiel ist dieser Umstand, dass diejenigen, die schon zitiert werden, wissenschaftlich zitiert werden, natürlich extrem höhere Wahrscheinlichkeit haben, auch weiterhin zitiert zu werden, während diejenigen, die wissenschaftlich nicht zitiert werden, kaum Wahrscheinlichkeit haben, jemals zitiert zu werden. Ne? Und deswegen sind, also wenn Sie Diplomarbeit schreiben, nicht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kant zitieren, ungleich größer als, dass Sie Füllsack zitieren. Aber gerade deswegen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Kant zitieren, so groß ist, werden auch weitere Generationen von Diplomarbeitsschreibenden weiterhin Kant zitieren. Nicht? Weil das sozusagen State of the Art ist, um Füllsack zu zitieren, zumindest einstweilen, nicht unbedingt angesagt ist. Ne? Also da gibt es Ungleichgewicht, die unter Umständen aus Anfangsgleichheiten sehr schnell entstehen können und die diesbezüglich dann eben Vorgaben liefern, die auch solche Strukturen betreffen. Also Sie haben dann unter Umständen nach wenigen Iterationen ein extremes Ungleichgewicht und damit kaum mehr die Möglichkeit, Chinesisch zu lernen, wenn Sie mal Deutsch gelernt haben. Weil natürlich die Kommunikation, denken Sie diesbezüglich an ein Feedback, ne? Die Kommunikation, so sie einmal möglich ist, ungleich attraktiver ist, wenn man sie ausdrücken kann. Nicht? Also wenn ich plötzlich auf Chinesisch meine Mama zu rufen beginne, wird die unter Umständen nicht kommen. Nicht? Also da ist sozusagen kein bekräftigender Feedback im Spiel. Ja. Gut. Nochmal, um auf die Erkenntnistheorie zurückzukommen, die dahinter steckt. Es ist wirklich ein grundlegender Unterschied, von dieser Sicht der Dinge auszugehen, die eben so etwas wie Konstruktivismus impliziert. Entschuldigung. Also die gleichsam über diese Verweisstrukturen darauf hinweist, dass hier erst etwas erzeugt wird, was dann als festgefügte Struktur erscheint. Also Sie haben sozusagen nicht ursprünglich irgendetwas, was dafür sorgt, dass etwas weiß nicht, in einer bestimmten Art und Weise erscheint, keine Realität, die als solche erscheint, sondern Sie haben erst etwas, das zu dem gemacht wird, was da erscheint. Beziehungsweise denken Sie auch wieder an diese Selbstorganisation, die wir eingangs der Stunde, also dieser Lehrveranstaltung des Öfteren angesprochen haben, die Glühwürmchen, sie haben keinen Kontaktor, also keinen Dirigenten, keine zentral planende Instanz, die diese Glühwürmchen vereinheitlichen würde, sondern sie haben eine Verweisstruktur, die nach und nach über Iterationen dafür sorgt, dass sich die synchronisieren. Oder bei den Vogelschwärmern oder Fischschwärmern, sie haben keinen, der als solcher die Richtung vorgibt, sondern sie haben eine Verweisstruktur der einzelnen Individuen, die dafür sorgt, dass sich dieser Schwarm so flexibel verhält, wie er eben wie er das eben tut. Zum Beispiel, wenn ein Räuber angreift oder ähnliches. Das sind selbstorganisierende Prozesse, die grundsätzlich anders gestrickt sind als die klassischen Ursache-Wirkungsmechanismen, die wir primär in der Philosophie bisher in Betracht gezogen haben. Also jetzt auf Kürzen ausgedrückt. Natürlich gibt es auch in der Philosophie sehr viel Aufmerksamkeit für andere Verweisungszusammenhänge. Wie ein Beispiel ist mir jetzt noch auf der Lippe gelegen, aber das weiß ich nicht mehr. Ein Wort, das für diese Art von Epistemologie, oder diese Art, also Epistemologie heißt Erkenntnistheorie für diejenigen, die vielleicht terminologisch nicht so vertraut sind, also diese Art der Erkenntnistheorie verwendet wird, ist das berühmte Wort Autopoiesis. Autopoiesis heißt sowas wie Selbstgemachtes und stammt eigentlich nicht aus der Philosophie, sondern aus der Biologie, wo zwei mittlerweile recht bekannte Biologen, Francesco Varella und Umberto Maturana, Dankeschön, vorgeschlagen haben, auch die Entstehung oder das Dasein von Zellen, von biologischen Zellen in dieser Art und Weise zu erklären. Die Zelle erzeugt gleichsam diejenigen Bestandteile und diejenigen Strukturen und Verbindungen, aus denen sie selbst besteht, laufend in acto, in ihrem Tun, beständig selbst, das neue Selbst. Sie sind in dieser Hinsicht ganz im Sinne dieser Verweisstruktur ein autopoetischer Organismus oder ein autopoetisches System, wenn Sie so wollen. Nicht? Gut, soll ich die aufschreiben, die beiden, Varella und das Ganze schreibt sich von, also Varella schreibt man.
Mit einem
L und A, nicht, oder? V soll das sein, ein V. Und der Maturana schreibt sich so wie Matura, Maturana, ganz. Also es sind diesbezüglich sehr bekannte Namen, die mittlerweile für einige Diskussionen sorgen. Es geht um autopoetische Zusammenhänge. Wenn Sie diesbezüglich nochmal die Zitationsverweise von Wissenschaftlern betrachten, nicht? Oder auch die Arbeitsweise von Wissenschaftlern, man könnte durchaus mit einem gewissen Recht davon sprechen, dass sich zumindest in den Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften die wissenschaftliche Aktivität mittlerweile insofern autopoetisiert hat, als primär mit Hilfe von Texten auf andere Texte verwiesen wird. Das heißt, wenn Sie in den Geisteswissenschaften irgendetwas tun, dann analysieren Sie andere Texte und Sie tun das in Form eines Textes, der seinerseits dann bereit steht, um von anderen Wissenschaftlern bearbeitet zu werden, wieder analysiert zu werden und seinerseits wieder in einen Text verwandelt zu werden. Das heißt, ein Text erzeugt den anderen Text. Sie wissen, dass das in der Wissenschaftspolitik durchaus auch für Kritik sorgt. Also die Geisteswissenschaftler sind zu einem sehr großen Teil mit sich selbst beschäftigt. Wird immer wieder vorgebracht. Aber das gilt auch für andere Wissenschaften. Nur ist es da vielleicht nicht ganz so im Vordergrund stehend. Auch Kommunikationen schließen an andere Kommunikationen an. Ich sage was, weil Sie irgendwas sagen und Sie sagen dann wieder was, weil ich irgendwas sage und das in Infinitum, also in alle Unendlichkeit. Insofern ist auch der Kommunikationsprozess ein autopoetischer Prozess. Der, und das ist das Interessante, deswegen nicht, sagen wir mal, unterschiedslos abläuft, einfach wie ein Hintergrundrauschen oder sowas, der sehr wohl natürlich Unterschiede erzeugen kann und sagen wir mal, gelegentlich dann, ich weiß nicht, besonders referenzierte Kommunikationen hervorbringen kann und gelegentlich dann wieder nicht. Also, ich weiß nicht, denken Sie, was fällt mir ein, Vulkanasche, nicht? Also um den Begriff Vulkanasche kristallisiert sich aktuell gerade ein enormer Schwulst von weiteren Kommunikationen, nicht? Aus allen möglichen Bereichen. Also wenn Sie das sozusagen von oben betrachten, was da an Kommunikationen abläuft auf unserer Erde und diesbezüglich dann diese Verdichtungen sich anschauen, die aktuell gerade irgendwo zustande kommen, nicht? Vulkanasche oder, ich weiß nicht, Verhalten von ihr Zölibat nicht ganz ernst nehmenden Geistlichen. Was auch immer mir. Also Sie wissen, Sie verfolgen selbst die Diskussionen in den Medien. Ne? Also da gibt es ständig solche Verdichtungen und auch wieder, sagen wir mal, Lockerungen und stellenweise tut sich sehr viel Ungewisses. Man weiß nicht, in welche Richtung der Diskurs gerade läuft. Auch in den Wissenschaften natürlich gibt es sogenannte Paradigmen, die gerade wichtig sind und andere eben nicht. Aber es ist ein ständiges Fluktuieren von Verdichtungen, von Vernetzungen, von Verlinkungen, die eben insgesamt dann doch eine Struktur bilden, die uns als solche prägt und die in dieser Art und Weise keinen Ursprung hat. Ja, keine Ontologie in dem Sinne. Ontologie ist das klassische Wort für die Seinslehre. Und um gegenüber dieser Ontologie oder dem, was darunter verstanden wird, einen Kontrapunkt zu setzen, wurde eben in dieser Theorierichtung, also in der Systemtheorie und in der Theorie, die wir hier behandeln, der Begriff Ontogenese vorgeschlagen. Also die Entstehung dessen, was wir als Sein betrachten. Die Entstehung von solchen Strukturen, die als solche Verweisstrukturen sind. Und das möchte ich auch nochmal betonen, weil wir das in der folgenden Stunde ausführlich behandelt haben. Diese Art, die Welt zu sehen, diese konstruktivistische Sicht der Dinge, macht selbstverständlich hauptsächlich in den Wissenschaften Sinn. Also sozusagen, wenn Sie die Universität verlassen und wenn Sie, weiß nicht, in Ihren Alltagsbezügen diskutieren, wird es nicht unbedingt viel Sinn zu machen, Ihre Freunde, Freundinnen auf solche Verweisstrukturen aufmerksam zu machen. Ja, du bist ja nur mein Freund, weil das und das und das ist nur der Fall, weil eben das und das. Also es wäre natürlich viel zu aufwendig und für alltägliche Handlungen auch kontraproduktiv, nicht, wenn Sie so vorgehen würden. Das macht in den Wissenschaften Sinn. Und ist diesbezüglich eine gewisse partikulare Art von Erkenntnistheorie. Aber, und das ist ein Unterauf der langen Geschichte, sie steht in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Reihe von Erfahrungen, die eigentlich auch in unserer Lebenswelt mittlerweile gemacht werden, nämlich mit der Erfahrung, ich weiß nicht, bei Google eine Anfrage zu stellen oder ein Sudoku zu lösen oder weiß nicht, sonst irgendwelche Bezüge herzustellen, die dann letztendlich, wenn wir uns der Sache wissenschaftlich nähern oder analytisch nähern, als Verweisstruktur zu stehen kommt. Also insofern steht diese Art der Erkenntnistheorie schon im Bezug zu unseren alltäglichen Erfahrungen. Und man könnte darüber spekulieren, ob diese Art von Erfahrungen von früheren Gesellschaftsmitgliedern, also vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren, in ähnlicher Weise gemacht werden konnten, wie das heute der Fall ist. Also, dass es kein Internet gegeben hat, dürfte klar sein. Sudoku, glaube ich, hat es damals auch nicht gegeben. Aber es hat vielleicht eine ganze Reihe von anderen Phänomenen gegeben, die eher dafür gesprochen haben, sozusagen klassisch ontologisch zu beobachten, nämlich im Hinblick auf einen Verursacher, einen ursprünglichen Verursacher, der selbst nicht verursacht. Einen Gott zum Beispiel. Keine Widerrede, kein Diskussionsbedarf diesbezüglich. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass es auch in unserer Disziplin keineswegs umstritten ist, was ich hier von mir gebe. Also diese konstruktivistische Sicht der Dinge ist etwas, was ein paar Kollegen lächeln, die haben Erfahrung damit gemacht, nicht? Ist etwas, was unter Umständen in anderen philosophischen Spezialgebieten durchaus für Irritation sorgt. Viel wie gesagt. Nochmal, um den Punkt zu machen, das ist jetzt aus meiner Sicht der Dinge, nicht unbedingt eine Entscheidungsfrage. Nicht? Also es wurde ja früher oft einmal dann so bisschen beliebig argumentiert, naja, man hat halt so eine Philosophie, wie man sich's auswählt, nicht? Und man kann sich entscheiden, bin ich Realist oder bin ich dann doch eher Skeptiker oder was auch immer, nicht? Also man kann sich so ein bisschen diesbezüglich frei entscheiden. Aus der Sicht, die ich hier vorschlage, ist diese Entscheidungsfreiheit nicht unbedingt gegeben. Das heißt, die moderne Gesellschaft und die moderne Lebenswelt legt es bis zu einem gewissen Grad nahe, diese konstruktivistische Epistemologie zumindest ins Auge zu fassen. Das ist jetzt, bitte, Sie dürfen tun, was Sie wollen, und Sie können ganz anders argumentieren. Das ist jetzt natürlich nach wie vor Ihnen überlassen, aber eine gewisse Stimmigkeit mit dem, was wir alltäglich erleben und wenn wir entsprechend hellhörig sind, natürlich nur an Erfahrungen machen, ist meiner Meinung nach diesbezüglich schon gegeben.
Ja, bitte. Und zwar zu diesem Kugelbeispiel,
ja?
Und zur Stabilität, wenn man sich jetzt zwei Kugel, also eine Kugel alleine, würde es, also das ist jetzt sinnlos darüber zu reden, was öfter vorkommt, aber wenn man zwei Kugeln hat und die dann zieht und dann dazu tut, dann wird sie das relativ schnell, wie Sie gesagt haben, stabilisieren. Ja, ja. Es kann schon sein, es kann sein, dass man immer das, dass immer ein Rot und eine Weiße nacheinander gezogen wird.
Ja.
Aber irgendwann mal werden zwei Weiße gezogen und es geht dann in eine Richtung.
Es geht in eine Richtung,
genau. Richtig, ne? Und wenn man jetzt aber zum Beispiel ein System, also wenn man jetzt über die Menschheit redet oder über alle Menschen redet, sind das halt wesentlich mehr Faktoren, also viel dynamischer, und da wird sie dann, wenn ich mir jetzt überlege, ich habe jetzt 1 Million Farben und 1 Million Kugeln, dann wird sie, bis sie dort eine Stabilität bildet, wenn sie überhaupt eine bildet, wird sie ja wesentlich mehr, wird sie wesentlich mehr Erziehungen benötigen.
Also um das umzulegen, nicht? Berühmte Geschichte, das kennen Sie auch alle, wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass Apple noch irgendwie eine Chance hat auf Massenproduktion von Informationstechnologien. Nicht? Da war sozusagen die Stabilität oder diese Vorherrschaft von Microsoft so gleichsam gut etabliert, so stabilisiert, dass wahrscheinlich kaum ein Analyst irgendwie gesagt hat, dass es sonderlich viel Sinn macht, außerhalb eines kleinen kreativen Zirkels, der sowieso per se auf Apple gestanden ist, ne, auf diese Marke zu setzen. Ne. Und schauen Sie sich es heute an, also ob Microsoft die nächsten 5 Jahre in der Art und Weise dominant sein wird, wie es das vielleicht noch sind, ne, das steht mittlerweile in den Sternen. Also da sind natürlich in realen Bezügen ganz andere Gleichgewichte bzw. Ungleichgewichte gegeben, die dann für so eine Verteilung sorgen. Ich weiß nicht, auch um ein noch alltägliches Beispiel, das jetzt auch die Kollegen, die in meinen Lehrveranstaltungen bereits waren, gut kennen, aber ich bringe es trotzdem, weil es meiner Meinung nach wirklich sehr, also weil die Erfahrung von uns jeder gemacht hat. Nicht? Also wenn Sie irgendwo in einer fremden Stadt nach einem Lokal suchen, wo Sie heute Abend essen wollen, und Sie haben keine Ahnung über die Qualität dieses Restaurants, werden Sie was machen? Ja? Also nach welchen äußeren Merkmalen werden Sie...
Leute sind.
Ganz richtig. Wenn viele Leute drin sitzen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass Sie auch reingehen. Nicht? Das ist aber genau...
Schauen, welche Leute.
Ja, okay. Okay, natürlich. Also man kann da noch genauer darauf achten, welche Leute da drin sitzen und vieles mehr nicht. Aber ich weiß nicht, wenn Sie, um die griechische Tourismuswirtschaft ein bisschen zu pushen, Sie kennen vielleicht diese typischen Strandrestaurants da in Griechenland nicht, wo so gleich 20 nebenan sind und alle am frühen Abend einfach nicht gut besucht sind, nicht, weil sich noch niemand entschieden hat. Nicht? Wenn Sie da der Erste sind, der sich entscheidet und keine Ahnung hat, ob das jetzt gut ist oder nicht, aber Sie gehen da einfach rein, ist die Wahrscheinlichkeit ungleich größer, dass nachkommende Konsumenten oder Restaurantbesucher sich denken, die schon drinnen sitzen, die müssen wissen, dass das ein Geheimtipp ist. Das ist ganz sicher das beste Restaurant, ich gehe auch da rein. Ne? Wenn zwei drinnen sitzen, hat der Dritte schon sozusagen fast eine gewisse Sicherheit auch hineinzugehen und so weiter. Und wenn das eine dann aufgrund dieses Feedback-Prozesses, genau wie bei den Kühlchen, ne? Wenn das eine Restaurant das einzige ist, was gut besucht ist und alle anderen nicht, dann geht garantiert niemand in die anderen. Die stehen dann sogar eher und warten, bis sie einen Tisch bekommen, ne? Als in irgendeines der freien Lokale zu gehen. Ne? Und am nächsten Abend kann es genau umgekehrt sein. Ne? Naja. Aber solche, also sozusagen auf solche, das ist sozusagen auch der entscheidende Punkt, wenn Sie solche Prozesse vom Ergebnis her betrachten, und das haben wir jetzt schon des Öfteren wiederholt, ne? Wenn Sie solche Ergebnisse von, also wenn Sie solche Phänomene vom Ergebnis her betrachten, kommen Sie zu einer ganz anderen Schlussfolgerung, als wenn Sie sie ontogenetisch in ihrer Entwicklung betrachten. Das ist das Um und Auf dieser Geschichte. Also sozusagen ontologisch wäre anzunehmen, ha, da sind viel drin, das muss ein gutes Restaurant sein. Ontogenetisch, das ist jetzt bitte sehr platte Philosophie, aber nur um es zu verdeutlichen, ontogenetisch wäre darauf zu achten, wie ist diese Mehrzahl an Besuchern zustande gekommen. Und erst wenn Sie daraus dann schließen können, dass die Ersten, die das besucht haben, wirklich eine Ahnung gehabt haben, dann ist das Urteil gültig. Das wäre sozusagen der erkenntnistheoretische Unterschied.
Bitte. Jetzt fragen wir, der Begriff Ontogenese ist eigentlich schon belegt, also im Gegensatz zur Phylogenese.
Ja.
Fällt der Begriff eigentlich in eins, oder? Weil das ist eher die Individualentwicklung. Oder?
Ja.
Ja.
Also Stammesentwicklung und Individualentwicklung. Ja, ja, ja. Nicht? Also die Ontogenese, die individuelle Entwicklung, die Phylogenese, die der Gattung. Nicht? Also wo sozusagen die Zusammenwirkung schon mitgedacht ist. Ne? Also es wäre dann eine ganze Population, die diesbezüglich in ihrer Entwicklung betrachtet wird. Also wo es natürlich dann auch interessante Wechselwirkungen geben kann, nicht? Ganz klar. Aber all das abgesetzt quasi von der klassischen Ontologie.
Ja, eben.
Ne? Also das wäre das, ja?
Das ja vom Eigen diese Systeme gegeben, die Organismen entwickeln und selektieren in der Anfangsphase des, ja, des biologischen Lebens.
Ja, ja. Ganz richtig. Also auch da können und das ist das Interessante, dass dann immer wieder auch so Zufallsentscheidungen und Entscheidungen unter Anführungszeichen, also auch Zufallsentwicklungen ein Ungleichgewicht in die eine Richtung bewirken können. Also wie eben diese Zufallsentscheidung in das Lokal und nicht in das Lokal zu gehen, also oder Restaurant zu gehen, dafür sorgen kann, dass die einfach deswegen, weil sie gut besucht sind, dann wirklich einen guten Koch bezahlen können, ne? Und damit unter Umständen wirklich die besten Speisen bieten können. Ne? Also das sind diese random walks, also Zufallsentwicklungen, die dann durchaus unter Umständen eine gewisse Rolle spielen können.
Ne? Eine Frage. Und zwar, wenn diese Stabilität, wenn wir jetzt bei den Kugeln wieder sind, dass da nochmal vier rote Kugeln rauskommen werden, ist ja sehr unwahrscheinlich, wenn da jetzt also eine Million weiße Kugeln sind und
vier rote
zum Beispiel.
Ja? Ja.
Wie, aber diese Stabilität gibt mir immer wieder in der Praxis.
Ja,
also in,
ja, ja.
Und also das ist ja dann irgendwie aufgrund, also rechnerisch schwer zu erkennen, oder wo wenn das rechnerisch, rein rechnerisch gesehen, ist so eine Stabilität ja relativ mächtig.
Ja.
Wie zum Beispiel bei Microsoft oder bei dem DVD-Format.
Ja,
das kann ja kippen in eine Richtung oder kann wieder komplett in eine andere Richtung kippen, obwohl es sehr, sehr unwahrscheinlich ist.
Ja.
Also das sind ja sehr unwahrscheinliche Situationen, aber das...
Ich glaube, wir müssen unterscheiden, nicht? Also es gibt sozusagen den theoretischen, abstrakten Fall, wo nichts anderes im Spiel ist, als Besucher, die ein Lokal aufsuchen oder Kügelchen in einer Urne und sonst keine anderen Faktoren ins Spiel kommen. Mhm. Aber in dem Moment, wo Victor Collet dann gesagt hat, nicht auch darauf geachtet wird, was für Leute da in dem Lokal drin sitzen, nicht? Dann haben wir sofort andere Faktoren. Und in der Realität haben wir natürlich auf Schritt und Tritt eine Vielzahl von sonstigen Faktoren. Nicht? Also der Käufer ist da nicht so idealtypisch unterwegs, dass er immer nur nach, weiß nicht, zum Beispiel Anzahl der vorhandenen Leute auswählt, nicht? Sondern der Reihe von...
Aber dieser Begriff des Chaos, ja? Also, ja. Oder der ich weiß nicht, ob das irgendwie zusammenhängt, aber in der Chaostheorie geht es ja darum, gerade solche sehr stabilen Sachen durch ganz kleine Veränderungen einen komplett neuen Trend zu geben. Oder?
Ja, okay, also man ganz kurz, das geht sich fast nicht mehr aus, aber es ist natürlich interessant, also wenn Sie das jetzt chaostheoretisch betrachten wollen, gibt es sogenannte Metastabilitäten. Also wenn Sie so eine Verlaufskurve haben, ne? Und auf dieser Kurve vielleicht ein Kügelchen platziert haben, ne? Dann kann das Kügelchen hier liegen und auf dieser Ebene und damit relativ stabil sein. Also wenn Sie da anstoßen und Impulse auf das Kügelchen ausüben, dann wird es vielleicht hier ein bisschen hin und her rollen, aber sich von dieser Ebene nicht sonderlich entfernen. Aber es kann natürlich sich auch um ein System handeln, das, bei dem das Kügelchen oder die entsprechende Stabilität hier angesiedelt ist, nicht? Und wenn Sie auf dieses Kügelchen auch nur einen ganz kleinen Impuls ausüben, nicht? Dann fällt es natürlich herunter auf ein anderes Niveau, dann bricht vielleicht die Stabilität zusammen. Nicht? Das Interessante bei komplexeren Systemen, und das betrifft jetzt die Chaostheorie, ist, dass Sie nicht immer von außen sehen, wo die Kugel genau platziert ist. Also das heißt, nicht genau sehen, wie metastabilisiert oder wie punktuiert das Gleichgewicht bereits ist. Punctuated Equilibrium nennt man dieses Phänomen. Es gibt Gleichgewichte, die bereits relativ unterminiert sind, also die schon relativ instabil sind, aber noch immer stabil ausschauen. Und es gibt auf der anderen Seite Gleichgewichte, die relativ stabil sind. Ne? Also wenn Sie, was denn, die Situation am Ende der sozialistischen Staaten Osteuropas wurde dann sehr oft als metastabil bezeichnet oder punktuiert bezeichnet. Ne? Also es hat so ausgeschaut, wie wenn, und denken Sie, sämtliche Sozialforscher der ganzen westlichen Welt haben eigentlich nicht vorhergesagt, dass die Ereignisse um 1989, 1990 passieren werden. Ne? Also da hat niemand sich Vorhersagen getraut, also im großen Stil jetzt, dass innerhalb von einem Jahr der Sozialismus zu Ende sein wird. Das hat so ausgeschaut, wie wenn das Kügelchen ganz stabil liegen würde. In Wirklichkeit ist es schon am Rande des Abgrunds gelegen und hat nur einen ganz kleinen Impuls gebraucht, um hier herunterzufallen. Und das sind gleichsam auch mathematisch simuliert, wir werden sowas vielleicht sich dann anschauen, beziehungsweise finden Sie eine solche Simulation auch auf meiner Homepage, die können damit herumspielen. Das sind Aspekte, die sich auch mathematisch dann recht gut zeigen lassen, die sich allerdings schwer in komplexeren Zusammenhängen schwer voraussagen lassen. Ne? Also wer wagt es, all die Faktoren in Betracht zu ziehen, die dafür sorgen, dass eine Gesellschaft als solche stabil bleibt oder dann doch...
Aber gibt es denn irgendwo einen Trend, also das ist natürlich jetzt sehr spekulativ, aber wenn man sich so die gesellschaftliche Entwicklung der Menschen anschaut oder prinzipiell, gibt es denn irgendwo einen Trend zu diesem Chaos oder zu ja. So einer gewissen Art von Unordnung? Weil es impliziert ja eine gewisse Art von Ordnung, so eine Stabilität. Also eine gewisse, nein, das sind jetzt große Begriffe, aber Symmetrie oder irgendwo eine unbewegte Sache.
Ja, eine Gefügtheit, ja. Der Dinge mehr oder weniger so bleiben, wie sie aktuell gerade laufen. Ne? Also wo eine Pfadabhängigkeit vorgegeben ist und alles in diesen Pfaden weiterläuft. Ne? Also ich würde mal, wenn Sie mich diesbezüglich fragen, eine kleine Diagnose wagen, dass sich Griechenland eher hier befindet als hier. Aber das ist jetzt keine große, da braucht es keine große Weisheit dazu.
Ja, systemtheoretisch ließ sich noch unterscheiden, ob jetzt die Umwelt stabil ist oder ob die Strukturen des Systems stabil sind.
Ja,
also das Weitere ist ja viel in der Regel viel für das System viel problematischer, wenn ich es nicht anpassen kann.
Ja,
und das wäre vielleicht ein Fall von Griechenland gewesen.
Richtig, nicht? Also Griechenland, gerade in dieser Eingebundenheit auch in die EU, nicht, hat einen sehr engen Handlungsspielraum. Nicht? Und der sorgt dann intern noch einmal für Destabilisierung. Also das ist natürlich dann im Hinblick auf so komplexe Systeme auch interessant, sozusagen in mehreren Ebenen zu beobachten. Da gibt es dann intern eine ganze Reihe von weiteren Bezügen, die stabil oder nicht stabil sind und diesbezüglich das Ganze ins Kippen bringen oder nicht. Gut, vielleicht als Schlusswort nur der Hinweis, all das, was wir jetzt gerade besprochen haben, erschließt sich eben im Sinne der Vorlesung erst, wenn Sie Mehrheiten betrachten, wenn Sie Vielheiten betrachten. Das erschließt sich nicht, wenn Sie von individuellen einzelnen Bezügen ausgehen. Also so ein Netzwerk, wenn Sie da einen einzigen Knoten betrachten, dann sehen Sie gar nichts. Es geht um Bezüge, die sich erst erschließen, wenn Sie Vielheiten betrachten. Gut, vielen Dank für heute.